Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG-Money-Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier und Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ein Schuss, ein Tor oder doch nur haarscharf vorbei? Im Tipkick entscheiden Millimeter über Sieg oder Niederlage. Tipkick ist ein Miniatur-Fußball-Simulationstischspiel für zwei Personen. Das Spielfeld besteht aus einer Spielfläche, zwei Toren, zwei Torhütern und zwei beliebig positionierbaren Feldspielern sowie einem zweifarbigen Ball. Im Gegensatz zum Kickertischfußball mit Spielfiguren an festen Stangen werden die Spielfiguren beim Tipkick auf dem Spielfeld bewegt. Durch das Antippen des Knopfes auf der Spielfigur bewegt sich der Fuß und der eckige Ball wird dadurch gekickt. Es ist immer die Person an der Reihe, dessen Farbe auf dem Ball oben liegt.
Unser Gast, Benjamin Buzer, ist einer der besten Spieler Deutschlands und spielt für den TKC Hirschlanden, einem Verein, der im Tipkick etwa so dominiert wie der FC Bayern im Fußball. Wir sprechen mit ihm darüber, warum dieser Verein so erfolgreich ist, welche Tricks und Techniken auf höchstem Niveau den Unterschied machen und wie professionell Tipkick eigentlich in Deutschland organisiert ist. Falls ihr denkt, ihr hättet ein ruhiges Händchen und ein gutes Auge für Winkel- und Schusstechnik, vielleicht solltet ihr nach dieser Folge mal wieder euer Tipkick-Set aus dem Schrank holen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und dann beim Zocken. Servus Benny, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Servus und danke für die Einladung.
Ja Benny, wir haben ja jetzt vor der Podcastaufnahme schon ein bisschen miteinander gespielt, das hat schon echt Spaß gemacht. Jetzt sind wir richtig im Tipkick-Flow, allerdings gehen wir jetzt rein in die Podcastaufnahme und es startet bei uns immer mit dem Fragensäckchen. Das heißt, ich reiche dir das jetzt mal rüber und du darfst dir eine Frage rausziehen und das ist sozusagen eine Icebreaker-Frage und die darfst du jetzt vorlesen und dann schauen wir mal, was draufsteht und dann darfst du die Frage beantworten. Wir sind sehr gespannt.
Kannst du uns deinen Lieblingssportler in drei Sätzen vorstellen, ohne seinen Namen zu nennen? Also es hat was mit Fußball zu tun. Das darf ich, glaube ich, verraten. Mhm. Er hat Anfang seiner Karriere in Beograd gespielt, dann in Valencia und dann ist er zu Real Madrid gewechselt und hat dort auch im Finale gegen Juventus Turin, das Real Madrid mit 1-0 gewonnen hat, das Tor geschossen. Jetzt seid ihr an der Reihe.
Ich versuche mich erstmal gerade an dieses Finale Madrid-Turin mit 1-0 zu erinnern.
Das ist schon ein bisschen länger her.
Das ist ein bisschen länger her. Ja, ich kann das Jahr leider nicht sagen. Da hat aber auch Del Piero auch noch mitgespielt. Mhm. Bei Juve.
Also dadurch, dass er in Beograd angefangen hat, musst du das ja eigentlich als alter Serbe wissen.
Ich muss ehrlich sagen, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch.
Das war, glaube ich, vor unserer Zeit. Mhm.
Hat immer gegelte Haare gehabt als Spieler.
Da muss ich mal an Pantelic denken.
Der hatte lange Haare. Marco Pantelic.
Marco Pantelic.
Von Hertha.
Ich bin raus.
Ich glaube, wir müssen wirklich passen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, weil alle anderen wissen es jetzt wahrscheinlich. Aber
ich glaube nicht, dass es jetzt alle wissen.
Hat er bei Roterstadt oder Partizan gespielt?
Ich glaube bei Partizan Belgrad.
Partizan Belgrad.
Wäre jetzt bei Roterstadt jemand eingefallen? Oder wieso hast du die Frage gestellt?
Nee, ich versuche gerade so ein bisschen an Partizan zu denken.
Also es gibt ja nicht viele Spieler jugoslawischer Herkunft, die in Real Madrid gespielt haben. Mhm. Es war einmal, er war es nicht, Davor Šuker war es nicht. Also das ist mein absoluter Lieblingsspieler gewesen, bis heute noch. Mhm. Und das ist Predrag Mijatović.
Mijatović, ja, okay. Es gibt doch auch einen aktuellen Mijatović, oder? Oder?
Ja, es gibt.
Ja, es gibt viele Mijatovics. Ne?
Wahrscheinlich.
Ich glaube, ein Mijatovic hat mal sogar in der zweiten Bundesliga gespielt.
Okay. Aber gibt es dann bei dir einen Balkan-Background?
Ich bin in Deutschland geboren.
Ja.
Aber meine Eltern kommen aus dem heutigen Serbien.
Mhm.
Wir sind aber ungarischer Abstammung.
Hm. Okay.
Also Busa heißt übersetzt Weizen. Aber ich spreche beide Sprachen. Ich spreche also meine Muttersprache Ungarisch und Serbokroatisch.
Cool. Da haben wir was gemeinsam, weil meine Eltern kamen auch aus Serbien bzw. Bosnien. Deswegen haben wir da auf jeden Fall was gemeinsam. Cool. Noch schlimmer, dass ich die Frage nicht beantworten konnte. Tatsächlich. Aber
ja, bist auch ein bisschen her, die Zeit.
Bin ich mal gespannt. Also vielleicht kann ja der ein oder andere Hörer was dazu sagen, ob man das beantworten konnte. Aber wir wollen dich auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Wir wollen auch noch ein bisschen mehr wissen, wer eigentlich hier vor uns sitzt. Wie würdest du dich denn persönlich in 3 Emojis beschreiben?
Ein Lach-Emoji.
Lach-Emoji?
Mhm. Ich glaube auch so mit so einem roten Kopf-Emoji, ja. Wenn es mal nicht so läuft. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob wie der jetzt aussieht, aber so ein Jubel-Emoji.
Mhm. Ja, gibt es auch.
Und auch vielleicht manchmal so nachdenklich.
Nachdenklich, okay. Also auf jeden Fall viele Emotionen dabei.
Ne? Ja.
Das heißt, du bist ein emotionaler Mensch auch.
Eigentlich schon, ja.
Ja, okay, schön. Das braucht man natürlich auch beim Tippkick. Und was machst du, wenn du mal nicht am Tippkick-Tisch stehst?
Naja, jetzt habe ich ja auch Familie. Ich habe 2 Kinder. Und da geht auch schon gut Zeit drauf.
Mhm.
Und sonst, ich mache gern Sport, also so mit meinem eigenen Körpergewicht, das mache ich aber zu Hause. Habe früher auch mal Tennis gespielt. Ja, aber das ist alles jetzt, also wenn dann noch zu Hause ab und zu noch joggen gehen, das sind noch die anderen sportlichen Aktivitäten außer Tippkick.
Wie bist du jetzt zum Tippkick gekommen? Also wie war so dein erster Berührungspunkt?
Also bei uns früher, da gab es natürlich noch nicht so viel Medien. Ja. Wir hatten noch den Hatari, weiß nicht, ob ihr den überhaupt kennt.
Klar, natürlich.
Ja, okay. Ja. Und
das kennen wir.
Aber ein Tippkick-Spiel hatte eigentlich früher jeder zu Hause. Aber das war natürlich jetzt nicht so ein Spiel wie hier, also wie ich euch das vorhin gezeigt habe, sondern das zum Aufrollen. Das war in so einem kleinen Karton. Ich glaube, das kennt eigentlich noch fast jeder, vor allem die etwas Älteren. Ja, und da haben wir schon zu Hause da immer ein bisschen wild durcheinander gespielt. Und irgendwann war das so, dass in der Hauptschule gab es dann eine Tippkick-AG. Und dann, da wir das erkannten, haben wir gesagt, ach komm, dann melden wir uns jetzt mal an, machen mit. Und dann waren damals 2 Jungs aus dem Verein, aus dem damaligen Verein in Hirschlanden. Und die haben uns das ein bisschen vorgestellt. So, ich glaube, 3 Tage lang. Und haben auch gezeigt, guck mal, haben wir die Beine ausgebaut. Da haben die Beine mit so Pfeilen geschliffen, gefeilt. Und dann auch wieder eingebaut mit einer Unterlagscheibe. Und dann plötzlich liefen die ja ganz, ganz anders. Ja. Und dann konntest du viel, viel präziser schießen. Und, so, und dann war man dann natürlich schon erstaunt, wie das da anders funktionieren kann. Ich glaube wahrscheinlich vielleicht so ähnlich wie ihr vorhin. Und dann gab es da so ein Jugendfest, gab es immer in Hirschlanden einmal im Jahr. Da wurden mehrere Sportarten angeboten, wo man sich anmelden kann. Und dann gibt es ein Turnier. Und ich habe mich dann damals dann fürs Tippkick angemeldet. Und dann war das aufgeteilt in, ich nenne sie mal Profis, also Vereinsspieler und wir als Amateur. Und das habe ich dann gewonnen gehabt. Und dann kam der Andreas Siegle, der damalige Präsident, und hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, mal ins Tippkick-Training zu kommen, in den Verein Hirschlanden.
Also haben die sich sozusagen gescoutet.
Ja, so kann man es auch nennen, ja. Und dann bin ich dahin, habe ich im ersten Training, war ich, ich glaube sogar 2. Und da ich nur 2. geworden bin, habe ich alle meine Spiele kaputt gemacht, bin heimgegangen und habe neue gemacht.
Oh Gott, deine Spielfiguren hast du kaputt gemacht?
Ja. Und habe da neue gebaut.
Das heißt, für dich hieß es gewinnen oder gar nichts?
Nee, ich war vielleicht einfach zu ehrgeizig, weil ich dachte schon, ich kann das schon so richtig gut wie die anderen, aber das war dann nicht so.
Und gibt es dann so, also du hast ja jetzt schon super viel erlebt, du hast ja jetzt von deinem Anfang berichtet, aber bist jetzt schon super lange dabei, wie viele Jahre schon?
Angefangen habe ich 1986.
Wow, dann können wir jetzt rechnen.
Das sind bald 40 Jahre.
Fast 40 Jahre. Da kannst bald ein 40-jähriges Jubiläum feiern. Ja. Da sind sicher auch einige kuriose Momente entstanden. Gibt es so ein paar Anekdoten, die du hier mit uns teilen möchtest? So Dinge, die dir in deiner Tipp-Kick-Karriere besonders in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, boah, damit habe ich echt nicht gerechnet, das werde ich nie vergessen?
Wir waren damals, also es war 1992, da waren wir, haben wir in der zweiten Bundesliga gespielt mit Mittelschlanden 2. Und dann in der Liga lief es nicht so und wir sind dann im Pokal, waren wir tatsächlich im Halbfinale, haben wir es geschafft und dann haben wir das Halbfinale gewonnen und waren dann im Finale gegen den amtierenden deutschen Meister. Ja, und eigentlich waren wir natürlich der absolute Außenseiter und dann haben wir das gewonnen. Und das war quasi der erste offizielle Titel für den Verein Hirschland 92.
Der Pokalsieg, ja. 92, wow. Mhm,
das war,
und
der,
du warst dabei.
Und ich war dabei, ja.
Geil.
Das war schon was sehr Außergewöhnliches für die damalige Zeit dann. Mhm.
Aber man muss ja auch trotzdem sagen, klar ist dieser Titel was Außergewöhnliches, aber mittlerweile in deiner fast 40-jährigen Karriere hast du trotzdem viele weitere Titel auch gesammelt, also eine beeindruckende Sammlung an Titeln, unter anderem auch mehrfacher deutscher Meister. Was war für dich so mit auch der entscheidendste Moment in deiner Tipkick-Karriere?
Das war 2011, da, ich war ja 94 schon im Finale von der deutschen Meisterschaft, hab das dann verloren und war dann, ja, dann, das hat sich so ein bisschen dahin geplätschert, diese Tipkick-Laufbahn, und dann 2009 haben wir eine neue Mannschaft gegründet oder mit zwei Jungs und die haben mich da ein bisschen geerdet. Das war, nee, es war 2008, sorry. Und da kam so langsam, kamen da wieder die Erfolge. Mein erster Sektionsmeistertitel, also westdeutscher Meister. Ja, und dann war ich aber dann 2011 wieder im Finale von der deutschen Einzelmeisterschaft. Und zwar war es auch noch in Hirschlanden.
Mhm. Heimspiel, so gesehen.
Heimspiel, genau. Und dann habe ich das wieder verloren, 3-2. Und dann muss ich sagen, das hat dann schon arg an mir genagt. So. Man kann es ja ganz gut einschätzen, aber ich sage, hey, es gibt so viele richtig tolle Spieler. Da nochmal ins Finale zu kommen, boah, das wird ja nicht leichter. Es wird immer schwerer. Und dann habe ich bestimmt 2 Wochen gebraucht, so für mich, mache ich überhaupt weiter. Weil ich will immer entweder oder. Ja, und so halbe Sache mache ich nicht. Und dann habe ich mich entschieden, nee, ich habe das große Ziel, ich will einmal der Beste sein. Und dann habe ich weitergemacht. Und 2013, 2 Jahre später, hat es geklappt.
Das war dann dein erster deutscher Meistertitel.
Ja.
Aber man kann eigentlich fast schon so sagen, so zumindest was du jetzt so erzählt hast, dass du ja eigentlich so, ja, mehrere Karriereabschnitte hattest. Also du hattest so in diesen fast 40 Jahren ja eigentlich so einen Abschnitt, wo du, sag ich mal, ein bisschen durchschnittlicher gespielt hast, dann mit mehr Titelanwärtermöglichkeiten so, und irgendwann hast du dann auch wirklich dann geschafft, auch dich noch ein bisschen besser zu konzentrieren wahrscheinlich auch und dann halt auch den Weg zu finden zum Titel. Also es ist ja schon eine sehr, sehr lange Reise bis zu diesem Titel gewesen. Ist das dir bewusst? Also denkst du da auch manchmal drüber nach, wie lange du auch schon dabei bist und wie spät du dann eigentlich auch erst den Titel geholt hast? Das ist ja eigentlich schon was sehr Besonderes im Sport.
Du kennst unsere Herkunft. Ja? Mhm. Wir sind alle bisschen Highsporn, ein bisschen manchmal auch übermotiviert. Ja? Und das stand mir schon viel, viel im Weg. Also mein Kopf war oft einfach im Weg. Ja? Und das hat mich viele Titel gekostet, bestimmt. Und irgendwann, wie gesagt, die zwei Jungs aus Amberg, die haben mich dann immer mal geerdet. Das war eigentlich nur eine Kleinigkeit mit der Torwartstellung. Ja, ein 15-Jähriger zeigt einem 30-Jährigen, wie er sich im Tor zu verhalten hat. Das war so für mich persönlich der Wendepunkt.
Werbung! Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion, Sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Ich finde es gut, dass du das jetzt gerade schon mit dem 15-Jährigen angesprochen hast, weil viele denken wahrscheinlich bei Tipkick erstmal an das Kinderspiel, was es ja auch ist. Aber es gibt wahrscheinlich viele Erwachsene, die gar nicht glauben, dass es auch wirklich ein richtiger Erwachsenensport ist. Was erzählst du den Leuten eigentlich immer, wenn du sagst, hey, ich spiele Tipkick und die können es eigentlich gar nicht glauben?
Am Anfang wird man natürlich belächelt. Ja? Also Tipkick, ja, das kenne ich. Das habe ich ja früher auch gespielt, wo ich klein war. Und meine Frau hat mir auch mal gesagt, wo an meinem Geburtstag mal das alles so aufgezählt worden ist, wie ich angefangen habe und alles, sondern dann kam nachher auch, also wirklich meine Freundin und haben gesagt, ja, die wussten schon, dass ich Tipkick spiele, aber dass das so viel im Hintergrund ist, dass man so viele Titel gewinnen kann, dass man Deutscher Meister wird im Einzel, mit der Mannschaft, Pokalsieg, Süddeutscher, Westdeutscher, Ostdeutscher, also alles irgendwie, ja, das haben die dann auch, also dann haben die das ganz anders gesehen plötzlich. Und wenn es natürlich Fremde sind, dann sage ich, ja, dann sage ich mal so, wie ihr vielleicht, wenn die Möglichkeit habt, dann zeige ich es denen. Guck mal, das ist vielleicht doch nicht so ganz Kindersport.
Und wenn du jetzt jemandem so die Basics von Tipkick erklären musst, vielleicht gerade wenn auch eine Nachfrage kommt, hey, wie funktioniert denn das eigentlich im Wettkampfsport? Wie kann man das so, ja, auf die Schnelle vielleicht mal jemandem erzählen?
Dann einfach gesagt, der Eckige muss ins Tor. Der eckige Ball muss ins Tor.
Vielleicht dann noch ein bisschen mehr dazu, wie denn dann so ein typisches Spiel abläuft. Also bis wie viel spielt ihr, bis wie viele Tore und vielleicht auch noch, welche Regeln sollte man kennen?
Also wir spielen nicht nach Toren, sondern wir spielen nach Zeit. Und das ist 2x5 Minuten. Wie die meisten ja wissen, ist der Ball schwarz und weiß. Und eine Hälfte ist mal weiß und eine Hälfte ist mal schwarz. Ja, und nach diesen 10 Minuten ist das Spiel aus. Und dann, wenn es ein K.O.-System ist, ist bei Unentschieden, gibt es eine Verlängerung. Ansonsten gibt es halt einen Punkt, wie im Fußball auch. Nur kriegt man halt für einen Sieg 2 Punkte statt 3 Punkte. Ja, und dann die Zeit beginnt. Man macht Anstoß und dann schaut man, dass man halt wenig Tore kriegt. Und viel schießt. Zumindest eins mehr wie der Gegner.
Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man weiß ist, ist man immer dran, wenn der Ball quasi oben
genau,
weiß ist.
Genau. Also weiß beginnt immer. Und wenn ich jetzt mit weiß beginne und der Ball liegt immer auf weiß, dann kann ich auch schießen. Und wenn er schwarz ist, dann muss ich gucken, dass ich verteidige.
Und gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, Freistoß und Elfmeter zu bekommen bei euch?
Ja. Freistoß ist meistens, wenn vielleicht die Abwehr zu kurz gedeckt war und ich den anschieße, dann gibt es einen Freistoß, weil es gibt auch einen Schiedsrichter und der regelt es. Man kann auch natürlich, wenn einer den Spieler deckt und wir bei uns nennen das Konter und ich will schnell schießen, kann sein, dass ich seine Hand anschieße. Dann gibt es natürlich auch einen Freistoß. Und wenn sowas im Strafraum passiert, gibt es einen Elfmeter. Aber bei uns Profis wird dieser Elfmeter nicht geschossen, sondern man sagt, komm, ich wiederhole den Schuss. Und der Schiedsrichter sagt, gibt dann sein Okay.
Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten braucht ein guter Tippkicker?
Also er sollte auf jeden Fall eine gute Motorik haben. Feingefühl und ich glaube auch viel Geduld und Ausdauer. Weil es ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt.
Und das ist dann wahrscheinlich auch das, was jetzt so einen Freizeitspieler von einem Tipkick-Profi unterscheidet, ne? Gerade so diese Ausdauerfähigkeit wahrscheinlich auch.
Ja, das ist halt nicht zu unterschätzen. Mein Sohn hat jetzt auch angefangen mit Tipkick und der war dann halt an so einem Tipkick-Tag natürlich dann auch richtig müde.
Aber wie gehst du jetzt gerade bei deinem Sohn zum Beispiel vor, wenn du ihm so vielleicht Tricks oder Geheimnisse auch beibringen möchtest. Also du bist ja jetzt mehr oder weniger dann in die Rolle des Coaches gefallen. Wie sah so dein Vorgehen?
Ja, wir spielen ganz normal auch, zweimal fünf Minuten. Und ich gebe ihm halt Hinweise, was er falsch macht, was er falsch deckt. Oder dann, wir machen Schussübungen. Also da macht er dann schon mit. Und ja, das ist glaube ich, wie in jeder Sportart. Ja. Dann sagt man, komm, jetzt machen wir 10 Schüsse nur gerade. Jetzt machen wir 10 Schüsse inneres Dreher, 10 Schüsse außeres Dreher. Wahrscheinlich wie beim Tennis, jetzt machen wir hier nur Vorhand. Nachher nächsten 10 Minuten nur Rückhand. So kann man sich eigentlich im Tippgegen auch vorstellen. Ja, und das üben wir dann halt. Und dann wird auch gespielt. Und wie gesagt, und den Torwart kann man so alleine ja nicht üben, schießen. Also ich habe früher selber viel alleine trainiert. Weil ich konnte ja, schießen kann man ja alleine. Torwart war halt immer das Problem. Da brauchst du halt jemanden.
Aber ich finde, das muss man jetzt echt nochmal hervorheben, dass Tippkick ja schon super, super viele Dinge aus dem Fußball auch integriert. Also es ist jetzt nicht einfach nur so, dass man sein Männchen hat und drauf schießt und der Ball kommt irgendwie in irgendeine Richtung, sondern man hat wirklich die Möglichkeit, mit dem Männchen auch die Richtung zu bestimmen. Und wenn man jetzt so Profi ist wie du, halt dann wirklich auch die Skills zu erlernen, dann dem Ball vielleicht mal einen Effet zu geben oder halt auch mal einen Lupfer anzusetzen. Das ist schon möglich. Das kann man lernen beim Tippkick. Und da kommen dann wirklich viele Dinge, die man im Fußball auch sieht, wie zum Beispiel mal irgendwie ein schönes Winkeltor oder so, der dann schön eingedreht in den Winkel kommt. Das geht halt beim Tippkick wirklich auch. Und das haben wir gerade auch gesehen, als wir draußen zusammen gespielt haben, was ich echt faszinierend fand. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass Tippkick ja vor kurzem erst auch sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat, was ja schon eine massive Zahl ist. Und da steckt viel Historie, viel Tradition dahinter. Was würdest du sagen, was macht diesen Sport so besonders und vielleicht auch so zeitlos?
Also für mich klar, weil ich es jetzt schon so lange spiele und für mich das ja eigentlich ein Ersatz war für Fußball, sind da vielleicht ganz andere Emotionen noch dabei wie für andere. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, was der andere noch am Spiel hält. Aber ich finde es halt immer noch faszinierend, noch mit den Jungen noch mithalten zu können. Ja, das ist einfach ein Sport, wo man auch noch im höheren Alter erlernen kann. Ja, ich brauche jetzt mit 50 nicht mehr Tennis anfangen und sagen, morgen spiele ich gegen Djokovic, das wird nicht funktionieren. Und im Tippkick, da geht es noch. Und ja, du bist Coach, du bist Spieler, du bist Torwart, du bist alles in einer Person. Mhm. Ja, in diesen 10 Minuten und auch außerhalb von diesen 10 Minuten. Ja, man bastelt dann vielleicht am Spiel rum, man sagt, ah, der läuft nicht gerade, du musst sauber machen, dass wieder ordentlich läuft. Also das ist viel dabei, was Spaß macht. Also das macht mir ja Spaß. Und gerade diese Skills, wie du gesagt hast, ja, das ist immer noch toll, so Traumtore zu schießen. Ja. Mhm. Gelingt natürlich nicht immer, aber oft. Und das ist dann halt ja diese Faszination, dieses 1 gegen 1. Ja, und dann gibt es natürlich auch als Mannschaftssport, man hat zwar da auch Einzelspiele, aber du darfst halt, weißt du, hast noch 3 Jungs hinter dir, ja, die willst du auch nicht enttäuschen, da bist du auch total motiviert und ja, und solange das nicht nachlässt, diese Lust auf das Spiel, werde ich spielen.
Mhm. Jetzt hast du gerade Mannschaftssport erwähnt, wie unterscheidet sich jetzt das Spiel in der Mannschaft zu dem Spiel im Einzel? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Also wir sind 4 Leute pro Mannschaft. Also die spielen 4 Leute.
Aber spielen die gleichzeitig?
Nein. Und der Gegner hat natürlich auch 4 Leute oder 4 Spieler. Und jeder muss gegen jeden spielen. Es gibt immer Doppelspiele. Also das sind Doppelspiele 1 und 2. Es gibt 2 Platten. Und dann sind halt 2 von uns und 2 vom Gegner wird gespielt und jeder gegen jeden. Du kannst dann quasi, wenn jeder sein Spiel gewinnt oder alle Spiele gewinnt, kannst du 32-0 gewinnen. Also kannst du auch 16-16 ausgehen, 17-15, 18-14. Ja, und dann, aber man muss halt auch gegen jeden Einzelnen von der Gegnermannschaft spielen. Das ist ja wie ein Einzel, aber ja, du holst ja die Punkte her für die Mannschaft.
Okay, spannend. Aber das Einzel ist schon auf jeden Fall die gängigere Version, oder?
Ja, es gibt auch, bei uns ist der Ligabetrieb. Wir sind 9 Mannschaften in der Bundesliga. Und beim Tipkick ist halt wegen Sponsoren ist halt echt schwierig, dass du da was auf die Beine stellst. Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und so war das dann. Es gibt Spieltage, es gibt 4 Spieltage im Jahr. Da treffen sich 3 Mannschaften und die spielen dann gegeneinander. Mhm. Und es gibt auch nur eine Hinrunde. Und das 5. Wochenende sind dann die Playoffs. Also man muss unter die ersten 4 kommen und dann spielt 1 gegen 4, 2 gegen 3 das Halbfinale. Mhm. Und wenn es richtig gut läuft, spielen wir noch das Finale. Mhm. Aber das ist dann separat an einem anderen Wochenende.
Spannend. Wir schauen uns später nochmal ein bisschen genauer den Bundesliga-Modus an. Ich möchte mal kurz zurückkommen auf den Fakt, dass du ja schon auch ziemlich jung mit Tipkick angefangen hast und jetzt ja fast 40 Jahre schon dabei bist. Und du hast erwähnt, dass du eben kein Fußball spielen konntest. Willst du darüber reden, wieso du dich für Tipkick und nicht für Fußball entschieden hast?
Also entschieden habe ich mich nicht, sondern es wurde entschieden durch meinen angeborenen Herzfehler.
Okay.
Und den hatte ich aber schon von Geburt an. Nur halt dann mit 10 musste ich halt wieder operiert werden. Und da war ich ja im Schulsport, im Fußball. Und da hat halt der Arzt dann irgendwann mal gesagt, das war's. Du bist hier vom Sport befreit, Fußball sowieso nicht. Ja, und wenn man das einem 10-Jährigen erzählt, da bricht halt schon die Welt zusammen. Ja. Und dann überlegt man, was macht man. Hat man halt ein bisschen Tippi gespielt und mit 12 wurde ich ja wieder operiert. Mhm. Ja, und da hat sich dann das, was ich vorhin schon erzählt habe, hat mir daheim schon immer ein bisschen Tippkick gespielt und dann gab es dann diese AGs. Und da ich ja nicht Fußball spielen durfte, ich durfte kein Tennis spielen, ich durfte das nicht spielen, das nicht, dann gab auch nicht viel anderes übrig wie Tippkick. Und Minigolf wollte ich nicht.
Ah, krass, das heißt, so gesehen hat ja, Tippkick den Fußball ja dann für dich doch wieder zurückgebracht, in einer gewissen anderen Art, aber du hattest trotzdem die Möglichkeit, Tore zu schießen, du hattest die Möglichkeit zu verteidigen und das ist für dich dann so gesehen der Ersatz für den normalen Fußball.
Absolut.
Schöne Geschichte auf jeden Fall. Dadurch, dass du ja auch so gesehen ja fast schon so ein Aushängeschild bist fürs Tipkick, würde ich jetzt mal fast sagen, jemand, der auch schon so lange dabei ist, hast du dich auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was so die Ursprünge vom Tipkick sind? Also wie ist das Ding überhaupt entstanden? Wo kommt es her?
Also so genau, also die Geschichte kenne ich jetzt natürlich jetzt nicht so genau. Ich weiß, dass es ein Apotheker wohl erfunden hat und die Mieks da mit drin waren aus Villingen-Schwenningen. Und das ging dann von Generation zu Generation, hat sich das weiterentwickelt und die sind heute noch am Start. Mhm. Also das Spiel gibt es heute noch.
Aber hat sich
zu kaufen.
Aber hat sich in diesen 100 Jahren eigentlich irgendwas verändert im Tipkick oder ist das immer gleich geblieben?
Also die Figuren sind ja. Also die waren ja, glaube ich, ganz klein und ganz anderes Material und das hat sich ja schon natürlich weiterentwickelt. Ich denke mal auch so wie beim Tennis. Früher hat man mit Holzschläger gespielt und jetzt wiegen die Dinger 150 Gramm oder sowas. Mhm. Ja, also das hat sich dann im Tipkick in dem Sinne ja auch weiterentwickelt. Gerade die Beine, jetzt hat man keine Gussbeine, die sind gern gebrochen nach einem Jahr oder nach solchen Hartschüssen, brechen die halt ab. Das kann beim Stahl Beinen eigentlich nicht passieren. Ja, da wurde schon einiges gemacht. Mhm.
Aber gab es dann bei euch auch mal so in der Sportart richtige Hochphasen, wo auf einmal so ein großer Hype da war und alle auf einmal Tipkick gefeiert haben? Ist es vielleicht sogar auch ein bisschen an den Fußball, an den normalen Fußball gekoppelt, der Erfolg des Tipkick?
Also auf jeden Fall, gerade wenn vor allem eine Heim-WM anstand, ja, da war, ich glaube, da hat es richtig geboomt.
Also dann zum Beispiel 2006 dann.
Genau. Also ja. da hat man auch gesehen im Bekanntenkreis, wie viel Anfang ich bekommen habe. Kommst du da günstiger ran an die Spiele? Alle wollten so Spiele haben. Ich glaube auch viele Einkaufsläden haben solche Aktionen gemacht. Wenn du 40 Euro einkaufst, kriegst du einen Tipkick-Spieler, also mit National. Und also das boomt immer, sobald eine EM oder WM ansteht.
Das heißt, hattet ihr dann letztes Jahr auch einen Boom, als dann hier bei uns die Europameisterschaft war?
Ja.
Ja.
Und auf jeden Fall.
Und das merkt man dann richtig, dass dann mehr Bestellungen reinkommen oder vielleicht auch im Netz mehr gezeigt wird, wie Tipkick gespielt wird, oder?
Also bei den Bestellungen, Da müsstet ihr den Miek fragen, ja, ja. Aber ich denke schon. Aber ich merke es halt auch, Geschäftskollegen fragen, Mensch, du spielst doch Tipkick. Mhm. Wo kriege ich sowas her? Sag ich, kannst du mal bei Amazon kannst du es bestellen. Oder Spielwarenladen gibt es ja nicht mehr so viele, ja, ja. Die das dann auch noch anbieten. Oder sage ich, geht direkt auf Miek seine Seite und dann könnt ihr es dort einfach bestellen. Und ich würde euch das und das empfehlen. Das kann ich natürlich noch sagen. Ich frage auch, wie alt sind deine Kinder? Und dann kannst du es dann schon empfehlen. Aber da wird immer nachgefragt.
Cool. Und wenn wir jetzt so ein bisschen auf Regionen oder Länder schauen, wo Tipkick noch berühmt ist oder gerne gespielt wird, was gibt es da im Umkreis von Deutschland noch? Oder ist es auch Europa zentriert? Oder gibt es auch in anderen Kontinenten Tipkick-Nationen? Hast du da so ein paar Einblicke?
Also die Schweizer haben auch einen Verband. Mhm. Ja, die spielen auch Tipkick. Die haben nicht so viele Spiele, wie wir sie haben, aber spielen regelmäßig bei uns auf Turnieren. Jetzt hat auch ein Verein in Tschechien aufgemacht oder beziehungsweise halt gegründet worden. In Frankreich ein Verein. Ja, und die lassen sich jetzt gerade immer wieder vermehrt auf Turniere blicken. Ja, und den versucht man jetzt natürlich zu unterstützen, ja, weil ich glaube schon, dass es ein bisschen rückläufig ist, das Tipkick selber, ja, weil ja, es ist halt, kann nicht mit anderen Sportarten mithalten. Das ist klar, dass für so einen kleinen Kerle Fußball wahrscheinlich Nummer eins ist, dann kommt vielleicht Tennis, Basketball, Handball, da ist Tipkick noch ein bisschen weiter hinten anzusiedeln und durch die Medien ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden und dann ist es umso schöner, wenn solche Vereine so entstehen.
Aber wie ist so die Tipkick-Community? Kann man die so ein bisschen beschreiben? Also ist es eher so, dass ihr sagt, wir müssen so bei dem bleiben, so wie wir immer sind? Oder seid ihr auch so getrimmt, dass ihr sagt, hey, wir können auch mal versuchen, die Sportart ein bisschen mehr zu modernisieren, ein bisschen mehr nach vorne zu pushen?
Ich glaube, viele Vereine versuchen es halt natürlich jetzt über Medien, das ein bisschen wieder schmackhaft zu machen, auch gerade für die Jugend. Und ich glaube, da macht Hirschland, die machen da schon viel jetzt über Instagram. Und jetzt, wir haben das Glück, wir haben jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Jungs, ein Mädchen ist doch dabei. Also kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Verein hier in Deutschland mehr Jugendliche hat wie wir gerade. Und das ist schön. Das ist schön zu sehen, dass auch die Eltern dahinter stehen, dass die das nicht belächeln, so, ach, was ist mit Tipkick? Ja, gehe lieber Fußball spielen und auch die Unterstützung deren Eltern ist toll. Und ja, also es sieht trotz allem immer noch ganz gut aus.
Und jetzt in der Zeit, seitdem du jetzt dabei bist, was würdest du sagen, was hat sich so beim Tipkick mit am meisten verändert? Hast du da irgendwas festgestellt?
Es gab schon mehrere Regeländerungen. Ein Beispiel, früher konnte man die Abwehr so lange verschieben, bis der geschossen hat. Ja? Und dann hat er dahin gezählt, habe ich die Abwehr dahin geschoben und so weiter. Und das ist jetzt natürlich, nach 3 Sekunden musst du den Abwehrspieler gestellt haben. Mhm. Und dann darfst du ihn auch nicht mehr anfassen. Erst wenn er wieder geschossen hat. Solche Regelungen gab es natürlich. Und dass man den Ball mit dem zweiten Mal schon aufs Tor schießen muss. Du musst den Spieler treffen, du musst das Tor treffen, Pfosten treffen, dass es als Schuss gilt. Ja, du kannst ihn nicht ewig immer vorlegen. Du musst nach 7 Sekunden schießen. Weil wenn du 1-0 führst, kannst du ja dir immer viel Zeit lassen. Das wäre auch unfair. Also da gibt es natürlich immer wieder mal Regeländerungen, aber die werden jetzt nicht mehr so drastisch sein, dass man sagt, oh Gott.
Ja. Aber dann muss man ja schon sagen, stimmt eigentlich so das Wort, was wir benutzt haben, zeitlos sehr gut bei dem Spiel. Also könntest du dir vorstellen, dass Tipkick in 100 Jahren immer noch genauso aussieht und genauso gespielt wird wie heute?
Ja,
ja.
Könnte ich mir schon vorstellen.
Schon ja. Was Besonderes.
Ja.
Das muss man eigentlich, finde ich, echt mal hervorheben. Wie viele Tipkick-Sets hast du denn in deiner Zeit gehabt? Von deinem Anfang der Karriere bis heute, weißt du das, so ungefähr?
Also ich hatte wirklich nur ein Set, wenn ich damals halt als 11-, 12-Jähriger gespielt habe. Und dann kam ja dann irgendwann ja der Verein und dann habe ich ja mir auch so eine Platte ja rausgelassen, sage ich mal, oder halt selber gebaut. Das habe ich ja damals alles noch selber gemacht.
Sehr cool.
Jetzt habe ich tatsächlich 2 Spielsets. Eins ist 50 Jahre alt.
50 Jahre, wow.
Und das andere habe ich von einem anderen Tipkicker-Freund bekommen. Das war so eine Schalke Sonderedition.
Und du bist Schalke-Fan?
Ja, ich bin Schalke-Fan, ja.
Sehr cool. Was kann man da, oder von was für einem Wert spricht man da, wenn so ein Set schon 50 Jahre alt ist? Kann man das irgendwie beziffern?
Nee, das hat, glaube ich, eher, also...
Eher im emotionalen Wert wahrscheinlich.
Genau. Ja. Also das hat ein Geschäftskollege irgendwo auf dem Flohmarkt gesehen und hat gleich ein Bild gemacht und hat gesagt, kauf's. Und es war 20 Euro. Also ja, vielleicht okay. Wussten die jetzt auch nicht, was das ist. Ja, aber ich denke mal, sowas hole ich ja nicht, zum dann wieder weiter zu verkaufen. Mhm. Ich denke mal auch nicht, dass ich da viel kriegen würde.
Ah, ist ein richtiger Schatz zu Hause. Ja. Sehr cool. Eine Sache, bevor ich an Olli weitergebe, die ich mich auch so ein bisschen gefragt habe im Vorhinein. Man spricht ja immer beim Tipkick auch von den Männchen als Spielfiguren. Und wir befinden uns ja in einer Zeit mittlerweile, wo ja auch der Frauenfußball immer mehr im Kommen ist. Gibt es bei euch im Tipkick mittlerweile auch weibliche Spielfiguren?
Ja, gibt's.
Ja?
Ja, gibt's? Aber also ich habe jetzt noch keinen gesehen, dass er damit spielt, außer vielleicht Jüngere, vielleicht auch sogar Mädle. Aber es gibt's wohl, also nicht wohl, sondern es gibt's.
Okay, ja. Aber es sind auf jeden Fall schon sehr viele Männer aktiv im Tipkick, ne?
Ja.
Okay.
Jetzt hast du vorhin schon die Tipkick-Bundesliga angesprochen. Richtig cool, dass es auch so eine Spielklasse in Deutschland gibt. Was würdest du sagen, macht so die höchste Spielklasse in Deutschland aus und wie fühlt es sich vor allem auch an, dort mitzuspielen?
Ja, das ist toll. Das ist, das, wie gesagt, es sind 8 Paarungen, die man hat. Es ist ja nicht nur der Kitzel, diese Fights, sondern das sind ja auch teilweise richtig gute Jungs, also charakterlich, ne? Das ist auch meist so, dass man danach dann auch zusammen was essen geht, was ringen geht und das ist nicht einfach nur hingehen, spielen und wieder heimfahren. Also das ist so, ja, wie er so schön sagt, so eine kleine Community, die sich da so entwickelt hat, auch bei Einzelturnieren. Man geht auch echt oft hin, weil man einfach auch die Leute sehen will, weil es in ganz Deutschland verteilt ist.
Das hört sich schön an. Hast wahrscheinlich überall schon so deine Leute in den größeren Vereinen, zumindest die es wahrscheinlich in Deutschland gibt. Und es ist wahrscheinlich schön, die immer wieder zu sehen auf den ganzen Turnieren dann, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Was würdest du denn sagen, wie professionell ist so der Tipkick-Sport in Deutschland aufgestellt?
Das ist schwer zu sagen, weil mir irgendwo so die Vergleiche fehlen. Ja, also ich kann ja, klar, sowas wie Fußball, Tennis, Handball, Basketball, das ist ja, das ist eine ganz andere Dimension. Aber ich finde, wir haben ja auch so einen Verband, den Deutschen Tipkick-Verband. Und die machen das dann auch ganz gut. Die legen die Spieltage fest. Also ich finde, das ist schon alles sehr, 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 sehr gut organisiert. Der Verband unterstützt auch die Turnierausrichter, was wichtig ist, weil es ist ja auch nicht so einfach, ein Turnier auszurichten. Braucht dementsprechend Platz, dementsprechend Platten. Ja, das ist, du kannst ja nicht mit 5 Platten Turnier machen, das geht nicht.
Das heißt allerdings, dass es keine internationalen Turniere gibt, oder?
Also wir wurden eingeladen in die Schweiz, Swiss Open, das war eine offene Schweizer Meisterschaft, aber das findet alle 2 Jahre statt. Das ist jetzt mal so im Ausland, das habe ich erst gelesen, dass in Frankreich machen die auch ein Turnier, aber das ist mir ein bisschen zu weit weg, das ist 500 Kilometer weg und denke ich nicht, dass ich da hinfahren werde. Aber jetzt, bis der im Kommen ist.
Kannst du so circa überschlagen, wie viele professionelle Tipkick-Spieler es in Deutschland gibt?
Also laut Turnierrangliste, müssen das so um die 400 sein.
Das sind mehr, als ich gedacht habe eigentlich, oder? Dani, was sagst du?
Ich habe auch nicht mit so vielen gerechnet. Also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so um die 100 bis 200 so, aber 400 ist ja schon einiges.
Ja, aber das ist halt auch so, ich meine, auf so Großturniere, ja, also ich meine, das sind ja auch viele Spieler, die sagen, okay, ich fahre nicht so weit weg auf ein Turnier. Ja, das ist eine Kostenfrage, ist eine Zeitfrage und die sieht man halt natürlich dann eher nicht, also die kommen dann nicht, dann fehlen dir natürlich die Leute. Du hast einen Stamm, ja, das ist so, sag ich mal, so auf dem Turnier zwischen 80 und 120 Leute. Jetzt bei der 100-jährigen Jubiläumsfeier vom MIG, da waren mal über 230 Teilnehmer bei der Deutschen. Früher war das gang und gäbe, vor 20, 30 Jahren.
Aber krass, das MIG, also MIG ist ja der Hersteller.
Genau. Ne?
Krass, dass die dann wirklich auch so eine richtige Feier gemacht haben und euch Vereine eingeladen haben. Das finde ich richtig cool.
Ja, das gab es ja so wie den Abend davor, so wie ein Abendball für Tippkicker.
Und hat man da dann auch ein bisschen gespielt oder saß man dann nur zusammen?
Wir haben gar nicht gespielt, wir saßen einfach nur zusammen.
Sehr schön. Das hast du vorhin schon gesprochen darüber, dass es die mediale Aufmerksamkeit hauptsächlich während so großen Fußballturnieren auch stattfindet. Wie sieht es denn aus hinsichtlich Sponsoring und Preisgelder bei euch?
Also Sponsoring, jeder Ausrichter, Turnierausrichter, fragt natürlich in seinem Ort nach. Ja. Da gibt es immer mal wieder Unterstützung, in Sachpreise, ja, für die Platzierungen. Der Verband unterstützt mit Pokalen. Wir sind auch ständig auf Suche nach Geldgebern, sage ich mal. Aber man finanziert sich ja gerade über so Turnierveranstaltungen ja selbst dann mit den Einnahmen. Also Preisgelder gibt es nicht. Es gibt keine Preisgelder, es gibt vielleicht Sachpreise, je nachdem, ob sich dann irgendwelche Firmen dann Sachen bereitstellen, und meistens gibt es einfach nur Pokale.
Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn man sich so mal ein paar Bilder anguckt von Turnieren, ihr habt ja zum Teil manchmal wie beim normalen Fußball auch Bandenwerbung, oder?
Ja.
Das ist schon was Krasses, das ist voll cool. Also wirklich dann so gesehen Bandenwerbung in Miniaturform.
Ja, bei uns hat eine Bank hat uns mit so einem Handyhalter unterstützt, ja, das nicht billig ist. Ja, und dann jetzt auch mit unserem Schrankbau, jetzt bekommen wir so einen Trikotsponsor, kriegen wir jetzt bald, oder ist schon am Laufen. Der hat uns einen wunderschönen Schrank gebaut. Man hört nie auf, irgendwo Gelder herzuziehen. Ja. Und wenn uns da jemand unterstützt, wird natürlich sofort in Miniaturform die Bandenwerbung angebracht.
Aber es ist ja schön, dass es, sage ich mal, immerhin ab und zu hier auch was Positives zu berichten gibt von der Geldfront, sage ich jetzt mal bei euch. Auch wenn es wahrscheinlich sehr schwer ist, weil es halt eben eine Randsportart ist, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ja. Aber jetzt spielst du ja beim TKC Hirschlanden, und der Hirschlanden ist ja einer der bekanntesten Vereine im Tippkicksport in Deutschland. Was würdest du sagen, macht deinen Verein so besonders?
Naja, also erstens, es gibt ihn schon sehr, sehr lange. Ist natürlich auch erfolgreich. Mit 92 angefangen und dann ging es dann los ab der 2000er. Ich finde zum Beispiel, was uns auszeichnet, dass wir eigentlich immer recht viele Spieler rausgebracht haben. Wir hatten immer ganz guten Nachwuchs oder das Glück, Nachwuchs an Bord zu ziehen. Ja, das fehlt, glaube ich, manchen Vereinen. Ja, die schauen ja, was ist nach uns. Ja, oder wenn einer mal krank ist, schon ein Problem, einen Ersatz zu finden. Vor allem auch noch einen guten Ersatz zu finden. Und ich glaube, da sind wir richtig gut aufgestellt, schon immer gewesen. Wir hatten natürlich auch zu Corona-Zeiten dann auch eine Flaute, was Jugend anging, aber das war, glaube ich, da ging es, glaube ich, allen so. Aber jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt, glaube ich, sechs Jungs, ein Mädchen, und kann mir nicht vorstellen, dass ein Verein da mithalten kann, ein anderer Tippkick-Verein.
Ich finde es ganz lustig, weil ihr ja auch als der FC Bayern des Tippkicks bezeichnet werdet. Was sind so die größten Meilensteine vom FC Bayern des Tippkicks?
Hirschlanden hat jetzt sechs deutsche Mannschaftsmeisterschaften gewonnen. Aber es gibt natürlich noch Lübeck, ja, die haben, glaube ich, 13. Die sind eigentlich, sagen wir mal so, die waren damals natürlich das Aushängeschild unter uns Tippkickern. Da spielen aber alle nicht mehr. Ja, und jetzt sind wir es gerade. Ja, wir versuchen das jetzt natürlich weiter fortzuführen. Wir haben natürlich auch starke Konkurrenz mit Frankfurt und mit Kaiserslautern. Das sind alles Riesenkicker, können alle gut spielen. Da entscheiden dann manchmal auch wirklich nur Nuancen und Tagesform.
Und wie viele deutsche Meistertitel habt ihr jetzt schon?
Also der Verein Hirschland hat jetzt 6 und wenn ich alles täusche, 5 Pokalsiege.
Und du, wie viele Pokale hast du in deiner Vitrine?
Also sind schon ein paar. Ich habe jetzt auch einige an den Verein gespendet und habe jetzt einfach nur die wichtigsten behalten.
Und die da wären?
Das sind natürlich meine deutschen Einzelmeister. Dann natürlich mit den Mannschaftsmeisterschaften, mit Russland und Frankfurt. Ich habe auch für Frankfurt gespielt, 4 Jahre. Und natürlich sowas wie Tourfinale. Tourfinale ist, wird Ende des Jahres ausgespielt. Da dürfen bloß die 32 Besten von der Turnierrangliste mitspielen. Das habe ich auch schon. Jetzt bin ich Rekordhalter mit 5 Siegen. Und natürlich den allerersten Turniersieg 1990 in Göppingen, die Göppinger Stadtmeisterschaften. Der ist natürlich auch ausgestellt.
Legendär.
Absolut.
Aber ganz spannend, du hast jetzt gerade auch beschrieben, dass ihr bekannt seid von Nachwuchsförderung oder dass du findest, dass das euren Verein auch ausmacht. Siehst du dann den TKC Hirschlanden auch als eine Art Schlüsselfaktor für die Entwicklung des allgemeinen Tippkicksports in Deutschland, weil ihr eben guten Nachwuchs fördert und rausbringt?
Glaube ich nicht, weil wir haben ja keinen Einfluss, sagen wir, auf die anderen Vereine, ja? Und ich weiß nicht, wie die da rangehen. Ja? Es ist natürlich auch immer auch eine Zeitfrage. Du brauchst die Leute dafür. Wer macht das Training? Die Räumlichkeiten. Ja? Das kostet ja alles Geld. Ja? Und dann, wenn ich mir überlege, es gibt einfach Vereine, die bestehen nur aus 4 Leuten oder vielleicht aus 6 Leuten. Und die sind froh, wenn sie sich mal da am Wochenende treffen können, ein bisschen trainieren und dann noch Jugendarbeit machen. Wird schwierig, also für viele Vereine. Und deswegen, glaube ich, können wir da leider keinen so einen Einfluss drauf nehmen. Vielleicht die Väter noch, ja? wenn sie kleine Jungs haben, vielleicht die mal da ein bisschen motivieren. Ja? Mein Sohn hat jetzt auch angefangen, aber der ist auch erst 9, also hat auch schon auf Turniere mitgespielt. Und jetzt sieht man jetzt ab und zu mal, dass die Väter mal ihre Jungs mitbringen. Und das, vielleicht geht es mal so.
Lass uns vielleicht zum Abschluss noch über eine Sache sprechen, die ja zum Beispiel auch beim E-Sports oder beim Schach auftauchen, weil viele kennen ja Tippkick eher als Spiel, aber es ist ja trotzdem auch wirklich eine ernsthafte Sportart, die dahinter steckt. Würdest du sagen, dass Tippkick auch wirklich als Sport angesehen werden kann?
Ja, klar.
Und warum?
Na, ihr habt es ja vorhin mal kurz selber testen dürfen. Also das ist nicht ohne. So ein Turniertag. Ja. Die Deutsche geht sogar 2 Tage, wenn man den ersten Tag übersteht. Und da andauernd diese gebückte Haltung, viel stehen. Und vor allem diese 10 Minuten Konzentration, die man da aufbringt, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich habe es vorhin mal schon zu euch gesagt, umso weiter man kommt auf so einem Turnier, umso stärker werden die Gegner, umso schwieriger wird es, ihn zu schlagen. Also du musst dich immer mehr und mehr konzentrieren und das so Richtung Ende wird es natürlich brutal schwer. Ja? Das ist natürlich für meinen Gegner ja genauso. Ja? Also ich schwitze da schon, also die anderen auch. Also das ist, ich denke mal, der beim Schach, der wird nicht so viel schwitzen wie jetzt der Tippkicker. Der muss sich zwar auch mega viel konzentrieren, aber der bewegt sich eigentlich null. Der sitzt. Und wir rennen da schon um die Platte. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ich denke mal, dass viele einfach noch im Kopf haben, dieses Feld zum Aufrollen auf den Tisch stellen und dann hocken wir uns da schön hin und zocken eine kleine Runde. Das funktioniert halt auf solche, oder bei uns Profis halt nicht. Mhm.
Ja. Da kommt viel zusammen. Es ist die Konzentration, die du angesprochen hast, die Fingerfertigkeit, dann vor allem auch das Reaktionsvermögen. Und du musst ja auch wirklich Entscheidungen treffen. Also das ist ja wirklich so, dass das, was du machst, ja auch dein Spiel beeinflusst, das aktiv beeinflusst. Und dementsprechend kommt ja auch nochmal eine mentale Seite dazu, wie wir ja auch bei dir gesehen haben, dass das ja auch lange Zeit dein Problem war. Dementsprechend kann man auf jeden Fall festhalten, Tippkick ist ein ernstzunehmender Sport.
Absolut, wie gesagt, ja. Es verbindet vieles. Ja. Also da kommt viel zusammen.
Ja, aber weißt du, was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, zu welcher Disziplin kann man eigentlich Tippkick zählen? Also ich habe mir so gedacht, vielleicht ja irgendwie so in die Kategorie mit Tischfußball oder Airhockey. Gibt es da irgendwie eine richtige Disziplin fürs Tippkick oder ist das wirklich was komplett Eigenständiges?
Also die Tippkick nicht kennen, die denken wirklich, das wäre Tischfußball. Ja, klar, wenn man sieht, es wird ja auf Tischen gespielt. Ja. Wir machen ja manchmal auch so Böcke. Ich glaube nicht. Also Tischfußball ist Tischfußball, Tippkick ist Tippkick. Das ist, glaube ich, unser Eigending. Mhm.
Ja, dann
haben wir jetzt einiges Cooles erfahren und du hast zum Ende des Podcasts nochmal die Ehre, unsere schnellen Fragen zu beantworten. Wir haben nämlich ein paar schnelle Fragen für dich vorbereitet und sind gespannt, was du sagst. Erste Frage, wenn dein Leben ein Tipkick-Match wäre, wo stehst du gerade? Am Anstoßpunkt, mitten im spannenden Duell oder kurz vor dem entscheidenden Treffer?
Kurz vor dem entscheidenden Treffer.
Hätte ich jetzt auch so beantwortet. Wenn Tipkick ein eigenes Computerspiel hätte, welche Spezialfähigkeit hätte dein Charakter?
Techniker, Künstler.
Welche drei Dinge dürfen bei einem perfekten Tipkick-Abend mit Freunden nicht fehlen?
Also das Bierchen danach darf natürlich nie fehlen. Gute Spiele und gute Gespräche.
Und hast du ein Traummatch im Kopf, das du immer spielen wolltest oder einen Spieler, gegen den du immer gerne angetreten wärst?
Mein zweiter Sieg für die deutsche Einzelmeisterschaft, das war so für mich das perfekte Spiel. Es war 7-0. Also da geht eigentlich nichts drüber. Das war für mich das perfekte Spiel.
Der perfekte Abschluss wäre jetzt eigentlich gewesen, hättest du den Spieler genannt, dass du gegen den mal Tipkick spielen willst, den du uns am Anfang den du uns beim Fragensäckchen aufgetragen hast.
Dass ich mal gegen den spielen möchte?
Ja, ein Tipkick-Match gegen den.
Ja, das wäre bestimmt ein Highlight. Gegen Bobic habe ich schon gespielt.
Oh, gegen Bobic, wie kam das zustande?
Das war ganz, das sind nur ein paar Jahre her, da gab es eine Sportschule. Und da war ich eingeladen, in der Pause mit den Kids ein bisschen Tipkick zu spielen. Der Veranstalter, das war ein Bekannter von uns, aus Ditzingen. Und da war ja der Bobic, hat ja früher in Ditzingen ja gespielt. Und dann kam der als Gast, ja, und dann hat er das gesehen und wollte auch ein bisschen mitspielen.
Und wie hat er sich angestellt? So gut wie wir?
Es ging in die Richtung, ja.
Ja, also ich kann ja auf jeden Fall sagen, es hat heute richtig Spaß gemacht. Also sowohl die Session davor, als wir zusammen gespielt haben, als auch jetzt die Podcast-Aufnahme, weil du hast uns ja wirklich komplett in die Welt des Tipkicks mitgenommen. Und ja, mir ist dann während der Podcast-Aufnahme auch wirklich bewusst geworden, dass wir ja hier einen der besten Tipkicker Deutschlands sitzen haben, was ich ja schon echt besonders finde. Und du hast super viel zu erzählen gehabt und hast eine lange, lange Geschichte vorzuweisen im Tipkick, und es ist auf jeden Fall auch was, auf was du stolz sein kannst, und es ist schön, dass du trotz deinem Herzfehler die Möglichkeit gefunden hast, deine Passion zu finden im Tipkick, was echt sehr schön ist. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall noch ganz viele weitere tolle Jahre im Tipkick und vielen Dank, dass du hier warst, vielen Dank, dass du heute uns deinen Sport Tipkick vorgestellt hast. Ich möchte uns natürlich auch bei den Zuhörern bedanken, schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Benny, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Tipkick in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Tipkick, die Bühne gehört dir.
Ja, also ich möchte auch erstmal vielen Dank an euch sagen, dass es solche Portale gibt, die gerade solche, ich nenne sie mal auch tatsächlich Randsportarten, den Leuten ein bisschen vorstellt, ein bisschen schmackhaft macht. Ja, das tut uns gut, ja, das tut bestimmt den anderen Sportarten auch gut, die Randsportarten genannt werden. Ganz, ganz klasse Aktion. Ja. Und jetzt ja, so zu mir, kommt einfach vorbei, kommt nach Hirschland, spielt mit uns ein bisschen Tipkick. Also wie gesagt, das habe ich vorhin gemeint, man ist Trainer, man ist Stürmer, man ist Torwart, man coacht sich selbst, alles vereint. Man kann jubeln, man kann weinen, man kann sich ärgern. Ja, das ist toll. Das ist auch mit den Leuten, Mannschaftssport, gibt es Einzelsport. Ja, also ich könnte mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Und ja, wenn es vielleicht draußen einfach, und es gibt mit Sicherheit viele Kinder, die vielleicht nicht ihre Sportart ausüben können, probiert sowas aus. Macht Spaß. Ich habe es auch hingekriegt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen. Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.